Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Nach Redaktionsschluss lehnen wir uns hier ein bisschen zurück, um über unsere Arbeit als Journalisten zu reflektieren, mit Hilfe unserer Hörerinnen und Hörer. Ich bin Brigitte Beetz aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks.
Unterdessen ist politischer Streit über die Verlängerung des erhöhten Arbeitslosengeldes entstanden.
Und da kommen wir in einen politischen Streit.
Und ein politischer Streit ausgetragen.
Es geht nicht um einen politischen Streit, es geht darum, was müssen wir tun?
Jeglicher politischer Streit über Covid-19 solle in Quarantäne genommen werden.
Doch entstanden ist politischer Streit.
Wir wollen uns über ein Thema unterhalten, das uns unser Hörer Sven Weihusen vorgeschlagen hat.
Also was mich stört, ist, dass Diskussionen oder Streit innerhalb von Parteien grundsätzlich als negativ dargestellt wird. Weil meiner Meinung nach ist Streit und Diskussion in einer Partei unbedingt notwendig, um überhaupt einen Konsens zu erreichen. Also eine Partei ohne Streit, Diskussion, wie auch immer, ist autoritär geführt. Aber diese kommt im Journalismus eigentlich als durchsetzungsstark, einig, besser weg als Parteien, die sich halt den internen Dialog leisten.
Für Personalstreit will die SPD auf ihrem Bundesparteitag aber keine Bühne bieten. Eine Kampfabstimmung soll durch eine Ausweitung der Vizeposten vermieden werden.
Alle Beteiligten rufen als Ziel die Einigkeit in der SPD aus. Versöhnung statt Spaltung.
Der heutige Tag zeigt, bis zum Parteitag Ende April wird wohl kaum Frieden einkehren in der CDU.
Im Moment scheint doch vieles darauf hinauszulaufen, dass es die sogenannte Teamlösung nicht mehr geben wird, sondern dass es möglicherweise eben auf eine Kampfabstimmung auf den Parteitag Ende April hinausläuft.
Diese Berichterstattung bemerke ich zumindest. Und was ich auch meine, ist nicht, dass die Medien den Streit in Parteien befördern, sondern dass einfach Streit innerhalb von Parteien praktisch zu negativ dargestellt wird. Ja, es wird in Parteien gestritten, es fliegen vielleicht auch mal die Fetzen, aber ich finde, das gehört irgendwo mit dazu.
Und zugeschaltet ist uns auch Nico Fried, der Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung.
Ich glaube, ganz grundsätzlich hat der Weihusen recht. Es ist der Sinn gerade auch großer Parteien und der sogenannten Volksparteien, die ein bisschen Probleme haben, noch Volksparteien zu bleiben, auch unterschiedliche Meinungen zusammenzuführen, zu kanalisieren, daraus auch dann eine einheitliche Position zu machen. Und ich glaube, das, was der Hörer moniert, entsteht dadurch, durch einen Hang im Journalismus, die Geschichten vor allem personalisiert zu erzählen, was an sich eine gute Sache ist. Das würde ich durchaus verteidigen. Und man kann oft Geschichten auch besser transportieren über Personen. Aber dass es gelegentlich dann durchaus passiert, dass man zu sehr den Machtaspekt, den wer setzt sich gegen wen durch, Aspekt in den Vordergrund stellt und zu wenig dann auf die Sachfragen kapriziert. Also was ich sagen möchte, ich nehme diese Kritik durchaus an. Wir kennen das Problem, wir bemühen uns auch, das zu vermeiden. Und praktisch die Persönlichkeitsberichterstattung zwar durchaus beizubehalten, aber die Sachthemen dabei nicht zu sehr aus dem Auge zu verlieren.
Ja, also ich finde immer, klar, diese Darstellung gibt es, aber ich finde einfach, dass dieser Streit zu oft als negativ dargestellt wird. Also man muss ja sagen, in politischen Prozessen gibt es nie eigentlich die richtige Lösung oder eine Lösung, die prinzipiell richtig ist. Das ist ja häufig auch Meinungssache, wie man sich das selber sieht. Und da ist dieser Streit ja eigentlich notwendig, um praktisch einen Konsens, was ist das Beste, herauszubilden. Im Parlament gibt es ja im Endeffekt keinen Streit mehr. Wenn man das die Parlamentsdiskussion sieht, da werden sich vorgefertigte Reden gegenseitig an den Kopf geworfen. Also da gibt es keine Meinungsbildung mehr. Diese Meinungsbildung muss ja innerhalb der Partei stattfinden, mag man es Streit, mag man es Diskussion nennen, aber dafür braucht es halt diese Diskussion, weil das nicht anders möglich ist. Das Gleiche ist zum Beispiel, was bei Parteien häufig dargestellt wird, der Vorsitzende muss sich einer Kampfkandidatur unterwerfen. Wo ist das Problem, wenn sich jemand einer Kampfkandidatur unterwerfen muss? Das ist eine demokratische Wahl. Und wenn der Vorsitzende dann mit 60 oder auch nur mit 55% gewählt wird. Er ist ja immer noch der Vorsitzende. Aber es wird dann als ein Herausstellungsmerkmal dargestellt, wenn jetzt ein Vorsitzender mit 95 irgendwas Prozent gewählt wird und es keinen Gegenkandidaten gibt. Und das finde ich einfach immer schade, weil dieses Demokratische, dass man überhaupt eine Wahl hat, wird dann eigentlich schon negativ dargestellt.
Ich sehe Ihren Punkt. Ich glaube nur nicht, dass er in dieser Pauschalität zutrifft. Also zunächst einmal, wenn wir nochmal beim parlamentarischen Prozess bleiben, dann ist es so, dass in den Parteien und insbesondere auch in den Fraktionen natürlich zu bestimmten, vielleicht auch strittigen Fragen vorher Meinungsbildung stattfindet. Da findet übrigens auch vieles jenseits der öffentlichen Wahrnehmung statt. Wenn man mal strittige Gesetzesvorhaben nimmt, auch solche, die möglicherweise mit Kosten und damit auch mit Steuergeldern verbunden sind, da bilden sich natürlich die jeweiligen Parteien und in ihren parlamentarischen Armen, den Fraktionen, dann ihre Haltung dazu. Und da wird auch intern durchaus drüber diskutiert. Und wo man das mitbekommt, wird es auch berichtet. Ich würde sagen, dass das nicht immer nur negativ konnotiert ist. Das hängt auch ein bisschen vom Niveau der Debatte ab. Wenn Sie sich mal an einzelne Bundestagsdebatten erinnern, die wir in der Vergangenheit hatten, wo dann immer von Sternstunden des Parlaments die Rede ist, wo ganz offen und auch jenseits von Parteigrenzen diskutiert wird, dann würde ich sagen, das ist schon durchaus möglich, dass es im normalen Alltag oft so wirkt, als finde die Entscheidungs- und Meinungsfindung nicht mehr im Parlament statt. Das liegt ein bisschen im System auch begründet, weil ich meine, wir haben natürlich eine Regierung, die sich auf eine parlamentarische Mehrheit stützt. Da ist es, glaube ich, illusorisch zu erwarten, dass zu jedem Thema jedes Mal alles freigegeben wird und jeder Abgeordnete letztlich danach entscheidet, wie er es gerade findet oder wie er lustig ist, sondern da wird vorher in den Fraktionen drüber diskutiert, dann bildet sich eine Position und dann ist die Regel auch, wenn man in der Fraktion eine Mehrheit gefunden hat, dann müssen sich auch alle danach ausrichten. Da gibt es natürlich den berühmten Fall der Gewissensentscheidung, wo das nicht gilt, aber an sich ist diese Fraktionsdisziplin nicht zu verwechseln mit Fraktionszwang, den gibt es nicht, aber die Fraktionsdisziplin schon erforderlich. Sonst haben Sie auch einen völlig chaotischen Betrieb im Parlament. Und jetzt würde ich noch was sagen zu dem zweiten Punkt, den Sie gesagt haben, was Personalfragen angeht in der Politik. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, es ist ein Gewinn, was wir zum Beispiel jetzt gerade erleben bei der CDU, dass, und zwar schon zum zweiten Mal, mehrere Kandidaten antreten, um Parteivorsitzender zu werden. Ich habe in der ersten Runde, als Frau Kramp-Karrenbauer, Herr Spahn und Herr Merz angetreten sind, habe ich den Wahlkampf intensiv verfolgt, war auch auf mehreren Veranstaltungen, was ja zurzeit leider nicht möglich ist. Und das war ein ungeheurer Gewinn. Das hat man auch gemerkt, das hat die Partei auch mobilisiert. Die Parteimitglieder, die so lange das Gefühl hatten, eigentlich gar nicht mehr richtig gefragt zu werden, sondern sich immer den Zwängen von Politik unterwerfen zu müssen. Also ich glaube, und da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist ein unheimlich belebendes Element. Und das zweite ist dann ein Satz noch oder ein Gedanke noch. Das zweite ist dann die Frage, wie bewertet man Abstimmungsergebnisse? Sie haben recht. Wenn mehrere Kandidaten sind, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass keine 90-95% Ergebnisse rauskommen, sondern wie wir das jetzt wahrscheinlich auch dann im Januar oder wann auch immer bei der CDU erleben werden, eben so 60-70% Ergebnisse. Ich finde aber schon, dass man das einordnen muss und dann natürlich auch die Frage stellen muss, was heißt das für eine Partei, dass nach einem die Demokratie, die innerparteiliche Demokratie durchaus fördernden Streit, einer Diskussion, so eine Mehrheit zustande kommt? Was heißt das im Weiteren, hat der Sieger jetzt wirklich diese Partei auch geschlossen hinter sich? Sie haben es beim ersten Mal erlebt, die Merz-Leute, die waren irgendwie nie einverstanden, dass sie da so knapp verloren haben. Und es gab dauernd immer wieder Diskussionen auch in der Partei. Und da ging es wirklich nicht um Sachfragen, da ging es um Machtfragen, die Vorsitzende in Frage gestellt haben. Also wir spiegeln da auch nur so ein bisschen in der medialen Berichterstattung das, was sich politisch abspielt.
Aber hat Herr Weihusen nicht auch den Punkt, dass wir vielleicht als Journalistinnen andere Begriffe bräuchten? Also muss man das immer so negativ berichten? Also Gewinner, Verlierer. Sie haben ja schön auch gesagt, dass wir uns sehr stark an Personen orientieren. Aber führt das nicht auch im Endeffekt dazu, dass da doch ein sehr starkes, ja, so ein Wettkampfelement hineinkommt, die Politik dann auch wieder nicht richtig abbildet?
Das würde ich ehrlich gesagt anders sehen, weil Demokratie ist Wettbewerb. Also das Prinzip der Wahl, die Tatsache, dass derjenige oder diejenige oder auch diejenigen sich durchsetzen, die am Ende die Mehrheit haben, da gibt es Gewinner und Verlierer. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie gehen Gewinner mit den Verlierern um am Ende? Aber das ist ja eine Prinzipfrage im demokratischen System, dass die Minderheit dann nicht untergebuttert oder überhaupt nicht mehr berücksichtigt oder in ihren Gedanken ignoriert wird. Das ist aber dann eine Frage des Umgangs miteinander und der, also aus meiner Erfahrung, der ich diesen Job jetzt schon ziemlich lange mache, da herrschen in den Parteien oder auch in den Fraktionen nicht immer die besten Umgangsformen. Und das bilden wir dann natürlich ab, das ist klar.
Jetzt aber sprechen Beobachter sogar von einer Revolte gegen die Führung, genauer gegen die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und die Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Gestern hatte das Landgericht Berlin entschieden, der ehemalige Brandenburger AfD-Chef Kalbitz darf vorerst weiter in der Partei bleiben. Dessen Rauswurf hatte ja vor allem der Bundesparteichef Meuthen vorangetrieben. Doch einen Tag nach dieser Entscheidung konnte Meuthen heute im parteiinternen Machtkampf einen Erfolg verbuchen.
Viele Parteimitglieder lasten allein Andrea Nahles ja den Fehler an, wie Sie sagen. Wie sehr schadet ihr das als Vorsitzende nach dieser Woche?
Geben wir als Journalistinnen und Journalisten dann manchmal nicht auch Einzelpersonen einfach auch zu große Macht? Also ich merke das bei mir. Ich bin ja jetzt nicht Teil der Berliner Berichterstattung wie Sie, Herr Fried. Aber ich stelle dann oft fest, dass es mir immer zu viel ist, wenn zum Beispiel Meinungsäußerungen immer wieder rekapituliert werden. Also wenn es dann ein einzelner Abgeordneter sagt zum Beispiel seine Meinung zu einem gewissen Thema, was aber noch gar nicht abgeschlossen ist. Und bei mir führt das dazu, dass ich diese Art von Berichterstattung zunehmend zu ignorieren versuche zumindest, weil ich das Gefühl habe, dass diese Zwischenschritte zu einer gewissen Entscheidung, die brauche ich nicht auch noch mal in meinem Kopf. Ist das auch was, was Sie diskutieren intern?
Ja, da müssen wir, glaube ich, jetzt aufpassen, dass wir die Ebenen ein bisschen auseinanderhalten. Also das eine ist ja die Frage, wie diskutiert eine Partei ihre politischen Positionen? Wir haben jetzt das letzte Jahr sehr stark eigentlich immer nur ein Thema gehabt, nämlich Corona. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, weil das ja fast nicht mehr eine parteiinterne Diskussion, sondern eher parteiübergreifend eine Diskussion war, wo auch die Parteizugehörigkeiten eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben, wenn Sie zum Beispiel mal an die Ministerpräsidenten denken, die ihre Beschlüsse ja eigentlich völlig unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit, sondern eher mit Rücksicht auf ihre jeweiligen Bundesländer getroffen haben. Es gibt sicher das, was Sie angesprochen haben, so eine Art, man nennt es so He said, She said Berichterstattung, dass man eigentlich nur noch wiedergibt, wer was zu einem Thema sagt. Und das wird dann natürlich sehr schnell redundant, das wiederholt sich sehr schnell, wenn dem die Einordnung fehlt. Und zur Einordnung gehört nicht nur, worum geht es eigentlich bei diesem Thema, was ist eigentlich der politische Gegenstand, über den da diskutiert wird, sondern dazu gehört auch, dass man auch den Hörern, Lesern, Leserinnen, Hörerinnen klar macht, in welchem Stadium der Diskussion befindet man sich eigentlich.
Aber zum Beispiel, ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass gesagt wird, wenn wir jetzt eine Wahl haben, sagen wir mal von einem Parteivorsitzenden, der eine gewinnt mit 60-40% auch immer, dass das ja eigentlich auch heißt, dass diese Partei zwei wirklich gute Leute hat. Vielleicht einer etwas besser, vielleicht einer etwas schlechter. Ja, aber dass nicht gesagt wird, wir haben viel gutes Personal. Es wird immer nur auf den Gewinner nur abgestimmt und der hat gewonnen, der hat sich durchgesetzt. Ja, aber zum Beispiel, wenn man jetzt Parteien sieht, wo dann wirklich nur einer zur Wahl gestellt wird, der dann mit 95% gewählt wird. Das heißt, wo ist der Unterbau dafür?
Also die Frage ist ja zunächst, tritt ein Kandidat alleine an? Dann würde ich sagen, kann man an dem, wenn wir jetzt mal bei einer Partei bleiben, an dem Ergebnis, was er oder sie erzielt, durchaus etwas darüber ablesen, wie stark der Rückhalt in der Partei ist. So, jetzt kann man sagen, wenn ihr den dann doch nur mit 60% wählt und 40% sind dagegen, dann ist es ganz schön feige von der Minderheit, dass sie nicht einen anderen Kandidaten vielleicht auch dagegen gestellt hat, damit das auch konstruktiv sich äußert. Das wäre mal der Fall, eine Kandidatur. Wenn der dann 95% bekommt, würde ich sagen, ist doch toll, wenn eine Partei so einig und geschlossen hinter einer Person steht, dann ist das ein Erfolg. Und ehrlich gesagt würden wir das dann auch so kommentieren, haben das, glaube ich, jedenfalls in der Regel immer so gemacht, wenn es so gekommen ist. So, jetzt der Punkt mit mehreren Kandidaten. Ich finde, Sie haben absolut recht. Und das hat das Beispiel der CDU ja auch gezeigt. Da sind mehrere starke Kandidaten. Und dann ist die Frage, wie geht man mit dem Verlierer um, der vielleicht 40, im Fall der CDU ja fast 50%, wenn Sie sich erinnern an den Parteitag, kam Karrenbauer gegen Merz, 51-49. Ja, da muss man sagen, und auch Jens Spahn damals im ersten Durchgang ja durchaus ein Achtungsergebnis. Da muss man sagen, okay, wie gehen die jetzt miteinander um? Und dann ist es aber, glaube ich, zunächst mal keine mediale Frage, sondern eine innerparteiliche Frage. Und wir haben es doch erlebt. Die Frau Kramp-Karrenbauer hat gesagt, ich biete dem Herrn Merz an, ihn einzubinden. Er wollte in keines der Führungsgremien eingebunden werden. Er wollte sozusagen nur von außen so ein bisschen mittun. Und da finde ich, das ist jetzt nicht unbedingt ein mediales Problem, sondern das ist ein parteipolitisches Problem. Gelingt es, starke Leute auch einzubinden? Gelingt es, oder lassen sich starke Leute auch einbinden? Oder sind sie vielleicht einfach auch nur schlechte Verlierer, die sagen, nö, ich mache hier nur mit, wenn ich gewinne? Und ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen aufpassen, dass wir nicht die Probleme, die in einer politischen Organisation sich darstellen, ausschließlich der Verantwortung der Medien überlassen, dass sie da durch zuspitzende oder negative Berichterstattung das alles zu sehr niedermachen. Sondern das sind Dinge, die spielen sich eben in solchen Apparaten ab.
Herr Weihhusen, ich würde Sie auch mal fragen, wie würden Sie sich denn die Berichterstattung wünschen?
Ja, ich würde mir einfach mal das mal auch mal Artikel darüber sehen, zum Beispiel, wie breit ist der Unterbau an guten Politikern für eine Partei? Zum Beispiel, es wird sich nur darauf konzentriert, wer gewinnt, wer liegt in Führung. Aber im Endeffekt, dass das ein positives Zeichen für eine Partei ist, wenn ich so viele starke Kandidaten habe, wie die dann nachher miteinander umgehen, ist natürlich ein anderes Thema. Das ist klar. Aber allein schon, dass ich so viele Kandidaten habe, denen man das durchaus zutrauen würde, dem Parteivorsitz durchaus zutrauen würde.
Ja, von der Personenfixierung müsste man vielleicht wegkommen. Von der Personalisierung politischer Geschichten sollte man nicht wegkommen, weil es sind Menschen, Personen, die in der Politik handeln, die auch durchaus ja das Interesse haben, als Person wahrgenommen zu werden, sei es, weil sie ein bestimmtes politisches Ziel, einen bestimmten politischen Inhalt durchsetzen wollen, sei es, weil sie natürlich auch Machtinteressen haben, gerne weiterkommen möchten, bessere Positionen haben wollen. Ich glaube, die Aufgabe der Medien ist es, darauf zu achten, dass man von der Politik auch nicht zu sehr instrumentalisiert wird. In dem Sinne, dass natürlich Politiker diese medialen Mechanismen, die der Hörer angesprochen hat, sich zunutze machen. Die wissen natürlich auch, wenn ich ein besonders starkes Zitat gebe, habe ich eine besonders gute Möglichkeit, in den Medien auch wahrgenommen zu werden. Und natürlich, wenn ich dann auch noch zu erkennen gebe, dass es gegen jemanden gerichtet ist, dann ist das natürlich hilfreich, was die Aufmerksamkeit der Medien angeht. Nehmen wir mal ein Beispiel aus den letzten Tagen, diese Auseinandersetzung auch über die Frage, wer bezahlt eigentlich jetzt die Kosten für Corona? Das geht kreuz und quer zum Beispiel durch die CDU. Ja? Da ist die Bundeskanzlerin die Bundesregierung, die ein großes Interesse daran hat, dass möglichst alle wirtschaftlichen Schäden, die durch Corona entstehen, kompensiert werden. Und dann gibt es die Frage, wie beteiligen sich jetzt die Länder? Da gibt es ja auch Ministerpräsidenten der Union, die sagen, wir bezahlen schon ganz viel und wir wollen da jetzt nicht noch mehr bezahlen. Und dann gibt es noch die Fraktion mit ihrem sehr eloquenten Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus, der gesagt hat, es geht auf keinen Fall, dass der Bund jetzt hier alles bezahlt. Und im Übrigen, Bundesregierung, wollen wir auch nicht, dass ihr das alles alleine entscheidet, weil der Bundestag ist der Haushaltsgesetzgeber, das ist ja das Königsrecht des Parlaments, dass es über das Geld entscheiden kann. So, da haben Sie eine Konfliktsituation auch innerhalb einer Partei zwischen verschiedenen Interessenlagen und auch verschiedenen Institutionen und dann wird das diskutiert. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich finde, das ist auch in den Medien durchaus korrekt wiedergegeben worden. Das ist eine harte Debatte. Da geht es um Geld, da geht es um Ihr Geld auch, des Hörers und auch meins übrigens und auch der Moderatorin, auch von Frau Betz. Aber das finde ich auch okay, dass da hart gestritten wird. Ich kann jetzt aber nicht erleben, dass das irgendwie negativ gesehen wird oder auch, dass das zu einer Betonung der handelnden Personen führt, dass da möglicherweise sogar diffamiert wird oder so, sondern das finde ich eine im demokratischen Rahmen sehr fair, aber durchaus intensiv und hart ausgetragene Debatte. Und das ist für mich eigentlich der Idealfall.
Diese Diskussion finde ich auch, wird also sehr, sehr gut dargestellt. Aber es wird dann häufig Parteien wie die Grünen, die sich ja eine etwas andere Streitkultur haben, die vielleicht ein bisschen offener streiten als CDU, SPD, die halt eher dazu neigen, das Ganze praktisch hinter verschlossenen Türen, wo halt keine Journalisten sind, abzuklären und diese berühmt-berüchtigten Hinterzimmergespräche. Und dass die Grünen dann da in diesen Beziehungen eher etwas schlechter wegkommen. Auch wenn man so Parteitage sieht, da wird dann immer, es wird darüber gestritten und so weiter, da finde ich, werden die Diskussionen, dass das eigentlich ein Parteitag dafür da ist, damit darüber gestritten wird, finde ich, wird zu wenig kommuniziert, sondern es wird sich zu sehr auf den Streit an sich, aber nicht auf die Funktion des Streites oder der Diskussion, je nachdem, was nennen will, abgezielt.
Das heißt, die Grünen hätten quasi einen Wettbewerbsnachteil, ne, im medialen Wettlauf.
In gewisser Weise, ja.
Ja, das glaube ich, da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, die Grünen haben in der Vergangenheit, gerade so, als sie auch in der Bundesregierung beteiligt waren, einige Diskussionen in aller Öffentlichkeit, in aller Härte durchgeführt, wenn Sie sich erinnern an die Diskussion um Kriegseinsätze, bis hin zu Gewalt. Ein Farbbeutel, der auf Joschka Fischer damals auf dem Bielefelder Parteitag geworfen wurde. Und immerhin ist ihm das Trommelfell damals geplatzt, wenn ich es richtig erinnere. Also da ging es natürlich unheimlich hart zur Sache. Das war aber auch ein, will nicht sagen existenziell, für die Partei war es existenziell. Ja, also es war jetzt keine für das ganze Land existenzielle Frage. Da wurde das sehr hart ausgetragen und auch öffentlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Partei geschadet hat. Im Gegenteil, hat eigentlich genau das eingesetzt, was sie sich gewünscht haben, nämlich dass das offen ausgetragen wird, dass man dem auch folgen kann. Da mag es Leute geben, die davon abgeschreckt wurden. Allerdings glaube ich vor allem von solchen Szenen dann, wenn das in Gewalt ausartet, aber nicht unbedingt von der Diskussion. Und die Grünen sind dann selber so ein bisschen dazu übergegangen, sich den anderen Parteien da anzugleichen und viele Dinge natürlich auch in dem Raum zu lösen, den sie gerade das Hinterzimmer genannt haben, haben sich da so ein bisschen angepasst, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob ihnen das wirklich nützt. Aber wenn ich auch an den letzten Parteitag denke der Grünen, gab es da doch einige Punkte, die öffentlich auch nochmal diskutiert wurden. Die Frage des Grundeinkommens, die Frage, wie stellt man sich zum Klimaschutz, stellt man da noch härtere Forderungen. Also so ganz haben sie das ja auch nicht aufgegeben. Und ich glaube, das ist auch gut so. Das macht die Partei auch interessant. Ehrlich gesagt, man lernt auch was, wenn man diese Parteitage verfolgt. Und deswegen finde ich das eine gute Sache und glaube aber nicht, dass den Grünen daraus ein Wettbewerbsnachteil entsteht, sondern im Gegenteil, sie wirken dann als lebendige Partei, während das Bemühen, mit aller Kraft jetzt ein geschlossenes Bild darzustellen bei anderen Parteien, wo jeder weiß, dass der eine den anderen eigentlich überhaupt nicht leiden kann, und zwar nicht nur persönlich, sondern auch politisch, das merken die Leute auch. Also solche Inszenierungen von Einheitlichkeit und Geschlossenheit, die sind unglaubwürdig, und wir berichten das ja dann auch, wir kennen ja dann auch die ganzen Gegensätzlichkeiten, die in so einer Partei dann vorhanden sind. Und deswegen glaube ich auch, dass eben das nicht, diesen Parteien das nicht zum Vorteil gereicht. Also ich glaube, offene Diskussionskultur ist etwas, was eine Partei für das Publikum attraktiv macht.
Herr Weyhausen, haben Sie den Eindruck, wir haben jetzt Ihre Frage in einer gewissen Hinsicht beantwortet?
Ja, durchaus. Also ich habe da auch einiges jetzt gelernt über der oder auch ein paar andere Ansichten bekommen praktisch. Und das ist ja auch der Sinn einer Diskussion oder eines Streits, dass man sich praktisch eine neue Perspektive erarbeitet. Jeder ist von seiner eigenen Position überzeugt, aus gutem Grund, deswegen hat er sie ja. Und innerhalb eines Streits oder einer Diskussion bekommt man natürlich auch andere Positionen und vielleicht auch an den Kopf geworfen. Aber wenn man die aufnimmt und zumindest darüber nachdenkt, kann man natürlich auch vieles lernen. Deswegen finde ich halt auch, dass der Streit eher positiv dargestellt werden müsste oder Diskussionen, je nachdem, wie man es nennt.
Ich will mal eines sagen, der Weyhausen hat schon einen Punkt. Ich will das jetzt gar nicht wegreden. Ich habe das auch am Anfang ja gesagt. Wir müssen da schon auch drauf achten. Wir neigen dazu, Streit zu schnell als etwas zu nehmen, was uns die Berichterstattung erleichtert, weil es natürlich immer gut ist, wenn man gegeneinander stellen kann und so. Also die Sensibilität für das, was er da moniert, die müssen wir schon haben. Da würde ich ihm absolut recht geben. Und ich habe das auch schon erlebt, dass ich erinnere mich gut an den Anfang der ersten Großen Koalition, das ist lang genug her, deswegen kann man das erzählen, also der ersten Koalition von Frau Merkel, wo das so wahnsinnig harmonisch zuging. Ja, ich meine, wenn man das sich noch erinnert, wie der Schröder am Wahlabend gesagt hat, mit denen, das kann sie sich abschminken, dass meine SPD da die Frau Merkel zur Bundeskanzlerin wählt und so weiter. Und am Ende lief es doch und plötzlich war alles große Harmonie, Vizekanzler Müntefering, Kanzlerin Merkel, und da haben wir ganz nervös drauf gewartet, wann es jetzt eigentlich mal wieder losgeht hier mit ordentlich Diskussion und Streit und Krach. Ja. Und gerade fröhlich waren wir, als es dann endlich weiterging. Das gibt es, ja. Und da muss man sich auch selber kontrollieren und darauf achten. Insofern hat der Hörer da absolut einen Punkt. Ich würde ihn nicht zu sehr pauschalieren, aber dass diese Gefahr besteht, würde ich ihm absolut konzedieren.
Vielen Dank, Nico Fried, Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Und vielen Dank natürlich vor allem an Sven Weyhausen, dass Sie uns als Hörer heute Ihre Zeit geschenkt haben. Das war nach Redaktionsschluss, heute mit Brigitte Beetz. Und wenn Sie selbst einmal dabei sein wollen, mit uns diskutieren wollen, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de.